ARD.
Technokultur ist Liebe, Energie, Kraft.
Der ist so ein Motor, der uns oder mich alle antreibt.
Ja, es ist halt ein Musikstil, der sich durchgesetzt hat.
Technokultur bedeutet für mich absolute Gleichheit und keine Ausgrenzung.
Das war tatsächlich auch dann der Grund, warum ich dann nach Berlin gezogen bin.
Berlin is the world capital of techno.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Martin, es ist Wochenende, fast zumindest Freitag, der 15.3. Zeit raven zu gehen, oder? Zu klubben.
Ganz bestimmt.
Aber Berliner Techno ist doch jetzt zum immateriellen Weltkulturerbe von der deutschen UNESCO-Kommission ernannt worden. Das ist für viele sicher Grund zu feiern. Hast du ja auch gerade in der Collage vom Anfang gerade gehört. Das kam aus dem Film, mit dem sich die Berliner Techno-Szene auf den Titel beworben hat.
Für einige ist es vielleicht eher ein Grund, die Stirn zu runzeln. Aber ja, Techno gilt jetzt jedenfalls als schützenswert.
Wie es dazu kam, welche anderen Traditionen den Weltkulturerbetitel noch zu tragen und welche Kritik es an dem Konzept allgemein gibt, darüber sprechen wir, Christina Fehmöbus
und Martin Spiller. Hallo.
Techno wird erwachsen, hört man. So klingt das dann, ja, der erwachsene Techno.
Das ist jetzt ein schützenswertes Kulturgut. Ja, ich meine, es gibt oder gab auch künstlerisch interessanten Techno in den 90ern. Cosmic Baby oder Jimmy Tanner. Ob ich das hier jetzt dazu zählen würde?
Naja, es ist erstmal schon grundsätzlich auch kurios, oder? Techno ist Mainstream geworden, so nehme ich das zumindest wahr. Wenn du auf die heutige Nachtclub-Szene guckst in Berlin, kommt mir das jetzt auch gar nicht so, naja, ich sag mal, kulturlastig vor. Warst du eigentlich schon mal im Berghain?
Naja, einmal muss man ja. Ne?
Ich war tatsächlich noch nie, aber auf den Elektropartys, auf denen ich war, wird oft richtig gefeiert, was das Zeug hält, häufig auch mit Drogen und quasi selbstverständlich geht das da schon rum. Freitagabend startet die Party, geht dann im Zweifel auch einfach bis Montag früh durch.
Ja, ne? Die Teilnahme am kulturellen Leben erfordert Konditionen. Oder Koks.
Aber jetzt mal nochmal, um den seriösen Teil abzufangen, die Begründung, warum jetzt Techno den Titel bekommen hat als Weltkulturerbe, ja, der ist auch ganz wunderbar zu lesen. Die sollten wir den Hörern nicht vorenthalten, finde ich.
Genau, besonders schön ist das hier. Musikalisch zeichnet sich Techno durch elektronische Töne aus, die in rhythmisch-monotoner Struktur aneinandergereiht werden. Kennzeichnend sind die sehr große Modulierbarkeit und Bandbreite an Frequenzen. DJs leiten dabei durch synchronisierte Übergänge den sogenannten Mix von einem Stück zum nächsten über.
Das ist so eine schöne Liebeserklärung. Das ist wirklich die schönste, die ich jemals gehört habe.
Jetzt habe ich es verstanden.
Ja. Gleichzeitig steht in der Begründung der UNESCO-Kommission ja auch drin, dass es sich bei Techno um einen gelebten Gegenentwurf zu klassischen Praktiken des Musikhörens handle.
Was ist denn damit bitte gemeint? Also wenn früher zu Hofe ein Rondo erklang, dann war die Intention doch eine ähnliche. Tanzen.
Ja, ich glaube, Freiräume werden ja geschaffen beim Techno. Techno hat der Stadt, also Berlin, auch einen ganz speziellen Charakter gegeben.
Ja, ganz viele Touris, die extra kommen.
Und eben diese Freiheit zu erleben, das finde ich grundsätzlich persönlich schon verständlich. Techno ist ja für viele auch viel mehr als einfach nur It's, It's, It's. Hier nochmal ein paar Stimmen zur Untermalung von Techno-Begeisterten aus dem Bewerbungsvideo für die UNESCO.
Ich habe vorher Hip-Hop gehört und habe mich einfach in der Techno-Bewegung wohler gefühlt als Frau.
Ich glaube, von Anfang an war Techno eine Musik- und Kulturform, die Menschen zusammengebracht hat und vielleicht gerade auch marginalisierte Gruppen zusammengebracht hat.
Also eine Art Utopie zu schaffen, nämlich einen Ort, an dem es egal ist, wo man herkommt, welche Sexualität man hat, welche Hautfarbe, welche Religion, man ist eins vor der Musik und man hat dieses Gefühl einer Welt, die eigentlich das Gegenteil ist von der kapitalistischen Welt, in der wir leben.
Ja, begeistert sind sie. Sind aber auch alles Menschen, die irgendwie mit der Berliner Szene verbandelt sind. Als Produzentin, DJs, Partyveranstalter.
Ja, ist Techno wirklich mehr als Krach? Da gehen die Meinungen sicherlich auseinander, da sind die Geschmäcker sehr verschieden. Das Argument, das ich aber am meisten nachvollziehen kann und was auch die UNESCO-Kommission in ihrer Begründung für den Weltkulturerbetitel hervorhebt, ist, dass Techno eine ganz historische Rolle hat, vor allem rund um die Zeiten der Wende und der deutschen Wiedervereinigung.
Und wer die Berliner Techno-Szene von damals kennt, der kennt auch Dr. Motte, den Erfinder der Love Parade.
Und die erste Love Parade fing dann damals am 1. Juli 1989 an. Und das war einfach fantastisch. Die hatten sich ja auch angemeldet als Demonstration, haben das dann für Friede, Freude, Eierkuchen angemeldet, also für Abrüstung, für Musik als Mittel der Verständigung und für die gerechte Nahrungsmittelverteilung. Und das war schon bemerkenswert und auch überraschend, dass das dann halt so explodiert ist. Also wir waren ja nicht mehr die böse Stadt, wo früher die Nazis gewesen sind, sondern guck mal, ihr habt ja da die Love Parade.
Ja, Peace und Party, Friede, Freude, Eierkuchen, Techno als Politikum, aber auch als Einfluss auf Clubkultur, Lichtdesign und Mode ja auch. Wie viel davon übrig geblieben ist, da lässt sich sicher diskutieren. Aber Martin, du bist auch Berliner, ne? Du hast da doch selbst die Wendezeit miterlebt, ich nicht. Wie war das denn für dich? Kam das auch für dich genauso überraschend wie für Dr. Motte?
Ja, also es war schon cool, die Love Parade damals. Das war ja noch auf dem Kudamm. Aber die war natürlich nie politisch. Also das ist einfach Unsinn von Motte.
Man muss sagen, die Love Parade, die fing ja klein, aber fein an mit um die 150 Leute. Und irgendwann wurde das Ganze zum Massenevent für Millionen Feierwütige.
Und als eigentlich alles schon fast vorbei war, da musste es dann Duisburg auch mal versuchen. Das bittere Ende war die Massenpanik. 21 Tote, mehr als 600 Verletzte. Da war es erstmal vorbei mit Friede, Freude, Eierkuchen. Aber die gemeinnützige GmbH Rave the Planet, die versucht an alte Zeiten anzuknüpfen. Rave the Planet, die hatten ja auch 2022 und 2023 wieder Techno-Paraden in Berlin veranstaltet. Und die waren es auch vor allem, die die Aufnahme der Technokultur als Weltkulturerbe jetzt vorangetrieben haben.
Man muss auch wissen, die Szene ist heute ein großer Wirtschaftsfaktor für die Stadt. 2019 schätzte eine Studie der Clubkommission, das ist die Lobby der Berliner Nachtclub-Szene, genau, dass jährlich 1,5 Milliarden Euro durch die Clubkultur erwirtschaftet werden. Und der Clubkommissionschef Marcel Weber schätzt die Zahl mittlerweile sogar noch höher.
Also diese Clubkommission ist mittlerweile schon einflussreich, oder? Also klar spielt Clubkultur für Berlin eine Rolle, aber gut, die Szene erhofft sich durch den Status jetzt natürlich auch gesellschaftliche, rechtliche Vorteile. Zum Beispiel, dass Hürden und Auflagen gesenkt werden, wenn es darum geht, einen Club neu zu eröffnen oder zu erhalten. Und weitere Hoffnung, dass es leichter wird, staatliche Subventionen und gemeinnützige Förderungen zu erhalten, so wie die Rave the Planet GmbH auf ihrer Homepage schreibt.
Übrigens, ja, nicht nur Techno gilt laut der UNESCO-Kommission jetzt als immaterielles Kulturerbe. Es gibt noch weitere.
Wir sind die Sänger von Finsterwalde. Wir leben und sterben für den Gesang.
Die Finsterwalder Sangestradition, hier dargeboten vom Struwwelpeter-Sextett im Jahr 1990. Es kommt vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen daher, aber die Finsterwalder, die mit dem musikalischen Erbe auch groß geworden sind, die wollen diese Tradition bewahren. Und die Band- und Chordichte ist enorm in der kleinen brandenburgischen Stadt.
Mit Finsterwalde verbinde ich eigentlich eher das hier.
Finsterwalde haben sie Träume.
Der wunderbare Song Finsterwalde von Jack Palminger. Also die Finsterwalder Sangestradition, die wurde jetzt ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben.
Ja, diverses, zum Beispiel Fietz, das ist ein bestimmter Wein. Das Bergsteigen in Sachsen, also ganz speziell die Berghütten und Bofen, das sind so Freiübernachtungsstellen.
Ja, so in der sächsischen Schweiz und so gibt es ganz viele davon.
Auch Kulturerbe jetzt, die Schwelmer Weißstickerei, kennst du?
Nee.
Ja, das kommt aus der Region Schwalm in Hessen und ist eine bestimmte Art des Stickens, bei dem Motive mit weißem Garn auf dicht gewebtem Leinen gestickt werden. Das nur als Beispiele. Techno als geschütztes Kulturgut. Wie konnte es dazu nur kommen?
Da müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Diese Neuaufnahmen, die sind ja jetzt erstmal eine Entscheidung der Kulturministerkonferenz der Länder und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Also eine deutsche Institution.
Genau, da muss man nämlich aufpassen. Es geht um ein bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland. Jeder UNESCO-Vertragsstaat, der erstellt erstmal so eine nationale Liste. Die soll die Vielfalt des kulturellen Lebens widerspiegeln. Insgesamt etwa 150 Einträge.
Okay, wer ist da jetzt schon so dabei?
Chormusik in deutschen Amateurchören.
Wo genau?
Egal, Hauptsache Amateur. Wobei Choralsingen ist nochmal ein eigener Punkt, auch dabei. Sternsingen, dann die Genossenschaftsidee, das Schützenwesen, Skatspielen, Streuobstanbau, Anlage und Pflege von Flechthecken, die deutsche Brotkultur, die ostfriesische Teekultur, Weinkultur, Friedhofskultur, die Heidelberger Hip-Hop-Kultur, Markt-Trettwitzer Krippenkultur.
Ja, die Messlatte scheint ziemlich hoch.
Genau. Und aus diesen erhaltenswerten Dingen erstellt dann erst die UNESCO die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Gibt es seit gut 20 Jahren. Hieß ganz am Anfang mal Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit. Ziel, wie es heißt, die Weitergabe und der Erhalt von Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Naturwissenschaften, Handwerkstechniken und mündlichen Überlieferungen.
Die Liste wird jedes Jahr ergänzt und dann ja auch irgendwie immer länger, oder?
Genau. Die Nominierungen, die können von nationalen Regierungen bei der UNESCO eingereicht werden. Über die Aufnahme entscheidet dann der zwischenstaatliche Ausschuss für die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Der tagt jedes Jahr im Winter. Ob Berlins Techno-Szene da auch irgendwann auftaucht, das ist nochmal eine andere Frage.
Jetzt müssen wir uns unbedingt, aber auch, wenn wir schon so allgemein drüber sprechen, die weltweite Liste zusammen mal näher ansehen. Ja, da sind über 400 Elemente drauf.
Genau, schauen wir mal. Also dazu gehören die Saunakultur in Finnland, das gastronomische Mahl der Franzosen,
Baguette,
das belgische Bierbrauhandwerk, die Trüffeljagd in Italien.
Aber auch die tibetische Oper, der Bauerntanz der koreanischen Minderheit in China, die malaysische Gedichtform Pantun und das mongolische Knöchelschießen.
Echt?
Ja, ich habe vorher auch noch nie davon gehört, um ganz ehrlich zu sein.
Dann haben wir hier der irische Mannschaftssport Hurling, der mit Schlägern und einem Ball gespielt wird.
Und auch ganz bekannt, das dürfte jedem ein Begriff sein, Reggae aus Jamaika. Die Begründung der Kommission: Reggae transportiere wichtige Botschaften zu, ich zitiere, Fragen der Ungerechtigkeit, des Widerstands, der Liebe und Menschlichkeit, sinnlich und spirituell. Die jamaikanische Regierung sprach euphorisch von einem historischen Tag, als sie das erfahren hat.
Dann das Hebammenwesen, das auch auf Vorschlag Deutschlands im vergangenen Dezember zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Auch mit aus Deutschland dabei die Falknerei, die Genossenschaft, also das Prinzip, und Modern Dance als zeitgenössische Ausdrucksform.
Oder die Heumilchwirtschaft aus Österreich. Der Obmann der Arbeitsgemeinschaft Heumilch jubelte, Heumilch sei schließlich ursprünglichste Form der Milcherzeugung, weil die Kühe nur frische Gräser und Kräuter im Sommer bekommen, sowie Heu im Winter. Und gemeinsam mit Deutschland, der Slowakei, Tschechien und Ungarn hat Österreich genauso auch den Blaudruck als Kulturgut nominiert.
Blaudruck? Was ist das denn?
Das sind Färbeverfahren und dabei entsteht ein weißes Muster auf blauem Grund. Seit dem 18. Jahrhundert eingesetzt bei Vorhängen, auf Bettwäsche oder auch bei Trachten. Und jetzt ist die Freude natürlich sehr groß. Seit 2019 ist nämlich der Blaudruck auf die internationale Liste des Weltkulturerbes der UNESCO offiziell aufgenommen worden. Liest man zumindest bei Ostfriesland Travel.
Ostfriesland Travel.
Ja, die einzige Meisterei ist in Bayern, aber in Jever gibt es halt auch eine Blaudruckerei.
Ist das eigentlich der Hauptgrund für die Listen? Also, dass das denn im Tourismus beworben wird?
Ja, definitiv ein wichtiger.
Hm. Aber fährst du nach Ostfriesland, weil es dort den Blaudruck gibt? Oder nach Finsterwalde, weil die Leute so schön singen?
Ja, nee, aber nach Berlin fahren ja schon viele für den schönen Techno. Hm,
stimmt. Aber auch schon bevor das Weltkulturerbe war, ne? Also, da sagt ja niemand, boah, jetzt muss ich doch ins Berghain. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Etwas ganz Ähnliches gibt es auch im materiellen Bereich. Das UNESCO-Welterbe darf man nicht verwechseln, beides.
Ja, das ist ja das, wo erstmal die meisten dran denken, wenn sie den Begriff Welterbe hören.
Genau, gibt es auch schon viel länger. Da gibt es einmal das Weltkulturerbe, also Denkmäler, Ensembles, Stätten. Und das Weltnaturerbe, das sind so Naturgebilde, Naturstätten von besonderem Wert. Auch da gibt es ein Komitee, das Welterbe-Komitee. Das tagt einmal jährlich, entscheidet über die Neuaufnahmen. Die deutschen Vorschläge kommen auch dabei von der Kultusministerkonferenz übrigens.
Aber es gibt dort keine nationale Liste. Es gibt eine internationale und die besteht aus 1199 Städten in 167 Ländern, davon 52 in Deutschland. Zum Beispiel Grube Messel, Altstadt von Bamberg, Gartenstadt Falkenberg, Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin oder oberes Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz.
Also der romantische Rhein.
So ist es.
Andere Welterbestätten wurden aber auch schon aberkannt. Etwa die historische Hafenstadt von Liverpool, weil ein geplantes Neubauprojekt den historischen Charakter der Docks zerstören würde.
Oder hierzulande 2009 die Kulturlandschaft Dresdner Elbtal. Die Stadt, die begann nach langem Streit, eine neue vierspurige Straßenbrücke durch das Tal zu ziehen. Und das sehr zum Ärger des UNESCO-Experten Walter Hirche, der warnte damals.
Materiell hat das sicher keine Folgen, aber es sind große immaterielle Schäden. Denn Dresden hat natürlich zur Folge, dass neue Anträge aus Deutschland mit äußerstem Misstrauen beachtet werden, möglicherweise gar keine Chance mehr haben, solange nicht geklärt ist, wie sich Deutschland in allen Teilen der Welterbekonvention verpflichtet fühlt. Also insofern ist die Dresdner Diskussion nicht nur für Dresden, sondern für Deutschland wichtig.
Also in Dresden hat es nicht funktioniert mit dem Schutz. Und da muss man sich fragen, warum eine Stadt sich um den Titel bemüht, dann aber rücksichtslos alles tut, um ihn wieder loszuwerden. Für eine Brücke, für die es übrigens nach wie vor keine gültige Baugenehmigung gibt.
Schon ein Fail, ne? Dresden hatte aber Auswirkungen auch auf andere Städte, denen der Weltkulturstatus dann doch etwas mehr bedeutete. In Potsdam gibt es zum Beispiel eine Pufferzone. In direkter Nachbarschaft der gelisteten Parks soll jedes Bauvorhaben überprüft werden, ob es das Welterbe wirklich gefährden könnte, etwa weil es in einer Sichtachse steht oder so.
Hätte es das schon in den 90ern gegeben, wären uns die grauenhaften Bahnhofspassagen wohl erspart geblieben.
Also, es geht nicht nur um Marketing. Ein Status, ein Platz auf der Liste kann auch dabei helfen, bestimmte Dinge zu schützen. Nicht nur materielle, und da sind wir ja zurück am Anfang. So wie sich jetzt eben die Menschen in der Techno-Szene freuen und hoffen, dass die Clubs erhalten bleiben, die Bedrohten, etwa durch eine voranschreitende Gentrifizierung oder sowas, nicht mehr gefährdet werden.
Aber bei diesen insgesamt 150 immateriellen Gütern frage ich mich schon, ob die Bedeutung bei einer immer größeren Zahl nicht automatisch geringer wird. Also wenn jetzt an jedem Ortseingangsschild irgendwann ein Hinweis steht, Weltkulturerbe, singendes Steigerlieds, was soll das? Es verliert doch dadurch auch total an Wert, oder?
Ja, aber das sind andererseits auch alles Dinge, die weitergegeben werden sollen an nachfolgende Generationen. Und das Ganze soll dann eben auch geschützt werden.
Das heißt, die müssen in Generationen auch noch Techno hören?
Für immer und ewig Techno.
Man kann seinem kulturellen Erbe nicht entkommen. Ich fahre jetzt mit der U-Bahn nach Hause und dann einkaufen bei Rewe. Immaterielles Weltkulturerbe?
Naja, weiß nicht. Aber der Späti bestimmt.
Der ist vielleicht schon materiell. Aber deine bevorstehende Fahrt mit der Deutschen Bahn, so ein Erlebnis muss einfach Kulturerbe werden.
Ich bin ja der Meinung, dass die News-Junkies auch einfach Weltkulturerbe werden könnten. Nächste Woche für euch am Start, hier wieder an Ort und Stelle, Gina und Bruno. Martin und ich, wir machen uns auf ins Wochenende, vielleicht um ein bisschen Kultur zu erleben, in welcher Form auch immer.
Macht's gut, tschüss.
Ciao.
News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.